ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Die Menschen haben ein Recht auf die Wahrheit. Sie gehört allen 7 Milliarden Menschen.
Was ist los?
Du würdest mir nicht glauben, wenn ich es dir sage. Deshalb zeige ich es dir.
Disclosure Day, sicherlich einer der am meisten erwarteten Filme in diesem Jahr. Der Tag der Wahrheit ist der deutsche Titel dieses neuen Films von Steven Spielberg. Und Disclosure Day meint ja eben den Tag der Wahrheit, wo alles rauskommt, wo alles auf den Tisch kommt, wo es keine Geheimnisse mehr gibt. Und genauso halten wir es auch in dieser Sendung. Wir werden über diesen Film jetzt ganz offen reden, über das, was wir von diesem neuen Werk halten. Haben dann wieder das komplette Kontrastprogramm, nämlich den neuen Film von Angela Schanelek. Das ist also ein Werk, das wahrscheinlich 1% gekostet hat von dem, was der Spielberg gekostet hat. Typisches Beispiel für die Berliner Schule, jetzt auch im Kino angelaufen. Freuen uns sehr, dann in der zweiten Stunde, auf ein Gespräch über Assa. Und Assa ist eine absolut hinreißende Frau aus Saudi-Arabien, die dort Fahrlehrerin ist und den Frauen, die ja noch gar nicht so lange Auto fahren dürfen, eben beibringt, wie man fährt. All das in den kommenden 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits.
Guten Morgen, Kansas City. Was erwartet uns heute? Heute ist...
Das ist die Wetterfee Margaret gewesen, die ihren Job nicht mehr ausüben kann, weil sie plötzlich, wir haben es ja gehört, merkwürdige Geräusche ausstößt, vielleicht eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Form von Kommunikation in ihren Kopf hineingekommen ist. Gespielt wird sie von Emily Blunt in dem Film Disclosure Day, der Tag der Wahrheit. Also im Grunde genommen, liebe Anna, und damit herzlich willkommen, Anna Wollner.
Hallo, lieber Knut.
Ist sie eine Kollegin von uns? Also sie arbeitet in den Medien, sie ja. Im Fernsehen, wir sind hier im Radio. Könnte uns ja auch mal passieren, dass wir plötzlich anfangen, in Stimmen zu sprechen und die Leute nicht mehr verstehen,
was wir sagen. Ich hoffe, erst nach unserem Gespräch. Wobei, bei dem Film kann man nie wissen.
Kann man nicht wissen. Also damit sind wir schon mittendrin. Man muss auch ganz klar sagen, Spielberg ist hier wieder zurückgekehrt zu einem Genre, das er immer wieder bearbeitet hat. Also er hat ja auch Klassiker geschaffen, der Science-Fiction-Kunst, E.T., Unheimliche Begegnung der dritten Art, jetzt also Disclosure Day. Und wenn man so will, dann ist es auch ganz klassisch erzählt. Also vielleicht fangen wir damit mal an. Ich finde so diese Form, die er wählt, diese 35mm Ästhetik, 40er, 50er Jahre, Horror-Settings, das gefällt mir schon gut.
Ja, ich musste die ganze Zeit an so Paranormal neuer Thriller aus den 70er Jahren denken, also auch Tage des Kondors zum Beispiel, weil es natürlich Steven Spielbergs Hobby ist, große Action zu inszenieren, das macht er auch hier und er ist ja seit über einem Jahr damit beschäftigt, diese Marketingkampagne für den Film auszurollen, aber so ein bisschen in die Richtung, eigentlich soll keiner wissen, worum es geht, damit am Ende alle überrascht sind. Es ist nun aber jetzt auch kein Geheimnis, das war ja in den letzten Wochen nicht müde zu betonen, dass er daran glaubt, dass wir von außerirdischem Leben auf der Erde umgeben sind und damit spielt der Film ja auch so ein bisschen, es ist ja ein Verschwörungs- oder Aufdeckungsthriller. Es gibt die Erkenntnis, die von der Regierung 79 Jahre lang geheim gehalten wurde, dass es außerirdisches Leben gibt. Und dann kommt eben dieser Disclosure Day, der das alles enthüllt. Und die Figur von Emily Blunt, diese Wettermoderatorin, die eigentlich auch zu Höherem bestrebt ist, und ein ehemaliger Cybertyp, der auch im Gefängnis saß, weil er in seiner Arbeit für eine Geheimorganisation der Regierung Wissen gehortet hat. Die haben so ein bisschen Hoheitswissen, da hat noch ein roter Vogel mit was zu tun, dass sie das haben und die versuchen jetzt diese Verschwörung oder diese Vertuschung viel mehr aufzudecken, damit dieser Tag der Wahrheit endlich auch kommt und diese Wahrheit nicht nur mit ein paar Eingeweihten geteilt wird, sondern laut Steven Spielberg mit allen 7 Milliarden Menschen der Welt.
Josh O'Connor spielt übrigens diesen Agenten, der macht das so ganz wunderbar, finde ich. Das sind also 2 Ebenen, die du gerade beschreibst, 2 Geschichten, wenn man so will, 2 Wege, mit denen wir uns diesem Geheimnis nähern, das, wie du schon zu Recht sagst, ja nur allgemein bekannt ist. Also man muss auch sagen, ich finde es übrigens auch ein Problem bei diesem Film, so ein großes Geheimnis ist es dann eben nicht. Also der Film steuert mit einer unglaublichen Wucht und einer wahnsinnigen Energie auf ein Geheimnis hin, das am Schluss, ich finde, fast in sich zusammenfällt.
Ich finde, es ist so ein bisschen aufgeblasen. Also dieser ganze Weg dahin dauert 2,5 Stunden dafür, dass er aufbaut, eine große Enthüllung zu liefern. Ja. In dem Moment, in dem die Enthüllung kommt, gucken natürlich auch alle zombiemäßig auf ihr Handy und die Welt steht still. Und genau in dem Moment hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass der Film losgeht, weil es da eigentlich interessant wird. Und der Weg dahin ist halt so ein klassischer Steven Spielberg. Das sieht alles ganz toll aus. Auch diese Action-Set-Pieces, also eine Verfolgungsjagd oder ein Autounfall mit einem Zug. Das hat wirklich was. Das sieht toll aus. Das kann der Mann. Da gibt es die richtigen Bilder zu, die richtige Musik. Aber diese Ebenen, die dann so aufeinander zulaufen, mir wirkt das wirklich alles zu aufgeblasen und so ein bisschen inkohärent, dass ich so dachte, man hätte schneller zum Punkt kommen können dafür, was er eigentlich erzählen will.
Also vielleicht noch ein Beispiel, um das was du unter den Mauern, was du völlig zu Recht sagst. Ich finde, also diese Moderatorin dann, also die das alles eben auch beschreibt, was man dann da sieht, die sagt dann so ergriffen, alle sind ja immer ständig auch von sich selbst ergriffen. Das ist so ein Prinzip des Films. Jetzt wissen wir endlich, wer wir sind. Jetzt endlich ist klar, wo wir herkommen. Es ist überhaupt nicht klar. Es ist überhaupt nicht klar, wer wir sind, weil es erstmal damit gar nichts zu tun hat. Da sind eben Aliens da, ja. Aber was sagt das über uns selber aus? Das wird ja auch nur behauptet. Es gibt auch viele so theologische Exkurse. Wir sind ja auch mal kurz im Kloster, nicht, wo eine der Figuren da mal war, das Mädchen da. Also das sind alles so Dinge, die so philosophisch raufgepackt werden. Aber nochmal, das muss man trotzdem nochmal sagen, finde ich, er kann natürlich unglaublich gut Spannung aufbauen. Er kann wahnsinnige Bilder produzieren, die einen auch nicht mehr loslassen. Also auch wenn ich unzufrieden bin und da nicht befriedigt von diesem Film, ich habe diese Bilder natürlich im Kopf.
Ich glaube, es ist jetzt nicht der Klassiker. Es ist kein neuer Steven Spielberg-Klassiker, den er hier geschaffen hat, auch wenn er natürlich sehr, sehr lange daran gearbeitet hat. Der Mann ist 79, der wird dieses Jahr noch 80, der wird auch nicht mehr so viele Filme machen. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen schade, dass er hier sein Pulver so ein bisschen verschossen hat. Emily Blunt, Josh O'Connor, auch Colin Firth, das sind alles tolle Schauspieler, die ihren Job auch richtig gut machen. Aber mir hat am Ende so ein bisschen, war mir das, ja, dieser theologische Ansatz, ich fand das teilweise dann auch ein Stück weit esoterisch verquast. Es geht ja um Verschwörungstheorien, es geht ja auch ein Stück weit um Fake News, also die Frage, wie viel Wahrheit vertragen wir, da hätte Steven Spielberg einfach viel mehr rausholen können in der Länge der Zeit.
Also dieser aktuelle Bezug, der schimmert immer wieder durch, das muss man auch ganz klar sagen. Die Musik von John Williams ist super, also er neigt ja auch mal so etwas zum Selbstplagiat, finde ich, in den letzten Jahren, aber das ist hier nicht so. Er hat so einen atonalen Klangteppich geschaffen, der auch beiträgt zu dieser unheimlichen Stimmung. Also es gibt schon einige Gründe, sich den Film anzusehen, aber es gibt auch viele Gründe, sich zu fragen, was das Ganze eigentlich soll. Ich finde es auch verschwurbelt und voller Bedeutungshuberei. Das neue Werk von Steven Spielberg, Disclosure Day, der Tag der Wahrheit. Und weißt du, was mich besonders ärgert? Ich lese jetzt überall, der beste Film, den er gemacht hat seit 20 Jahren, als hätte es die Fablemans überhaupt nicht gegeben, was so ein toller Film war.
Weil den außer uns niemand gesehen hat.
Vermutlich ist es so. Danke, liebe Anna. Mach's gut. Tschüss.
Sie ist vielleicht nur müde. Sie ist hoffentlich nur müde.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Die Regisseurin Angela Schanelek ist eine der eigenwilligsten Stimmen des deutschen Kinos. Sie gilt international als eine herausragende Vertreterin der sogenannten Berliner Schule. Und ihr neuer Film, Meine Frau weint, lief im Wettbewerb der vergangenen Berlinale. Immer wieder wird sie auch gefeiert bei Festivals, bekommt Preise. Und über diesen neuen Film rede ich jetzt mit meiner lieben Kollegin Katja Nikodemus von der Zeit. Grüß dich, Katja.
Hallo, Knut.
Und Katja ist ja eine exzellente Kennerin, nicht nur der Berliner Schule, sondern eben auch des Werkes von Angela Schanelek. Und lass uns vielleicht erstmal, bevor wir über diesen neuen Film reden, über diese Berliner Schule sprechen. Das ist ja irgendwie auch so ein etwas schwammiger Begriff, wie so oft Regiebewegungen irgendwie gelabelt werden. Also was macht diese Bewegung aus und welche Rolle spielt sie darin?
Ja, die Berliner Schule, die entstand ja so Mitte der 1990er Jahre. Und damals herrschte ja im deutschen Kino einerseits die Beziehungskomödie und dann gab es vielleicht noch so ein paar eher kraftlose Ausläufer des neuen deutschen Films und dazwischen gab es eigentlich nichts oder nicht viel. Und dann tauchten plötzlich die Filme der Berliner Schule auf, also eine Handvoll Regisseure und Regisseurinnen, Angela Schanelek, Christian Petzold, Thomas Aslan, die hatten sich an der Berliner Filmhochschule, die FFB, kennengelernt und die drehten jetzt Filme, in denen nicht der Plot oder die Story im Vordergrund steht, sondern eher der einzelne Moment. Also es war plötzlich ein wunderbar lichtes Kino, in dem das einzelne Bild, die Bildgestaltung, das Licht eine große Rolle spielte. Später stießen dann noch Maren Ader, Henna Winkler, Ulrich Köhler dazu. Das war dann sozusagen eine zweite Generation. Und Angela Schaneleks Weg innerhalb der Berliner Schule, den kann man eigentlich mit dem Titel eines ihrer Filme bezeichnen. Der traumhafte Weg heißt der. Ich glaube, der war vor ein paar Jahren. Und es gibt da in diesen Filmen, einerseits geht es ja um Generationengefühle, um Liebe, realistische Beziehungen, aber immer mit einer wie beiläufig überhöhten Bildsprache. Und diese manchmal traumhafte, freie, assoziative Ästhetik, die ist einfach wahnsinnig beeindruckend.
Finden wir die jetzt auch in Ihrem neuen Film? Also Meine Frau weint, der spielt ja auch in Berlin und handelt so von Menschen Ende 30, Anfang 40, würde ich sagen, die ja doch vor einer ganz besonderen Herausforderung stehen. Also es wird etwas hier schon verhandelt, was die Figuren sehr bewegt.
Ja, wir können ja gleich beim Titel bleiben. Meine Frau weint. Mhm. Und diese Frau oder Heldin Carla, die kocht in diesem Film in einer Kita. Ihr Mann Thomas ist Kranführer. Und eines Tages ruft sie ihn zu sich ins Krankenhaus. Und er findet sie dann davor auf einer Bank. Und sie erzählt ihm aufgewühlt, dass sie gerade einen Autounfall überlebt habe. Und auf dem Nachhauseweg erzählt sie weiter, die beiden, dieses Ehepaar, die haben einen Tanzkurs gemacht, den hat sie alleine weitergeführt. Und sie hat dort einen neuen Tanzpartner, einen Studenten kennengelernt und sie hat sich in ihn verliebt. Und als sie an diesem Tag mit diesem Geliebten zu dessen Wohnung außerhalb von Berlin gefahren ist, da geschah eben dieser Unfall und der Geliebte, der Student, der ist gestorben. Und das alles bricht aus Carla da heraus auf diesem Nachhauseweg. Wir sehen, wie sie für diese dramatische Erzählung die richtigen oder die genauen Worte sucht. Und der Film folgt eben weiteren Figuren. Alle so Ende 30, Anfang 40 durch Berlin. Die Kamera zeigt sie in ihrem Lebens- und Arbeitsräumen. Sie sprechen über Beziehungen, Freundschaft, Schwangerschaft, verlassen werden oder die Angst vor verlassen werden. Und allen gemeinsam ist die Suche nach den genauen Worten. Sie ringen sozusagen um Verständigung miteinander.
Also eine Hauptdarstellerin ist ja die sehr bekannte französische Schauspielerin Agathe Bonitsa und sie spricht in diesem Film mit Akzent. Auch weitere Darsteller und Darstellerinnen wurden ja mit Akzent gecastet. Ich glaube, sie haben dann die deutschen Dialoge auch auswendig gelernt, nicht? Also sie wissen, glaube ich, gar nicht so ganz genau, was sie da sprechen. Man merkt immer, dass sie das gelernt haben. Welchen Effekt hat das für dich?
Ich finde es ja sehr interessant. Durch die Akzente entsteht ja so eine leichte Verschiebung und Distanz. Also der Akzent, der lässt uns ja die Sprache nochmal anders anschauen als Mittel der Verständigung. Und dieses Ringen um Verständigung, das ist es wirklich, was mich in diesem Film von der ersten Minute an berührt hat. Letztlich geht es ja in diesem Film auch um die Überwindung einer Einsamkeit, der man nicht entkommen kann, der wir ja alle nicht entkommen können. Aber die Figuren, die versuchen es eben. Sie suchen die Worte, um ihr Gegenüber zu erreichen. Und so kann eben auch Liebe oder Freundschaft entstehen, mit Hilfe der Sprache, die sozusagen diesen Einsamkeitsraum überbrückt. Und Angela Schanelek gibt ihren Figuren dabei auch noch Rückhalt mit ihren wunderbar lichten Bildern.
Also das finde ich übrigens auch. Die Bilder faszinieren mich sehr. Und du hast es gerade so schön gesagt. Also die Bilder geben den Figuren Rückhalt. Wie würdest du die Bilderwelt beschreiben?
Allgemein gesagt haben ihre Bilder ja so etwas von einem Traum, an den man sich erinnert. So wie man sich an eine Stimmung oder an eine traumhafte Atmosphäre erinnert. Und jetzt in Meine Frau weint, da spielen ja Bäume eine große Rolle. Also die Bäume in den Straßen, in den Berliner Parks, im Tiergarten oder der Wald im Umland. Und die Bäume, die bilden manchmal Kuppeln, die die Figuren wie schützend überwölben oder sie bilden Bögen, in denen das Laub im Sommerlicht flirrt oder eine Laubhöhle mit geheimnisvollen Lichtreflexen. Und in diesem freien, assoziativen Kino kann es eben auch passieren, dass eine Blaskapelle in einem Berliner Park von einem Platzregen überrascht wird und Schutz unter einem riesigen Baum sucht. Einfach so.
Also ich bin da ganz bei dir. Die Bilder faszinieren auch mich, aber du weißt es auch und ich will das hier nicht verschweigen. Ich kann insgesamt mit dem Kino von Angela Schanelek nicht so viel anfangen wie du. Also es erscheint mir auch diesmal wieder blutleer, verkopft. Der Mann ist ja Kranführer. Also die Arbeitswelt spielt natürlich überhaupt gar keine wirkliche Rolle. Und ich sag's mal etwas zugespitzt, Katja, für mich ist das eben ein Kino aus den schönen Stuckwohnungen und nicht aus dem Leben kommend. Also sie spaltet ja auch hier wieder. Also ganz eindeutig merkt man das ja nicht. Bei mir eine Ablehnung und ein Unverständnis, bei dir große Begeisterung. Warum ist das eigentlich so? Das gehört ja auch dazu zu ihrem Werk, dass sie die Filmwelt so spaltet.
Also ich kann das auch verstehen, dass zum Beispiel manche Leute mit diesen Setzungen der Figuren, das hast du ja gerade schön gesagt, dass sie damit nichts anfangen können. Dann heißt es eben, hey, ich nehme den Darsteller nicht ab, dass sie Kranfahrer oder Kita-Köchin sind, die Sprache passt nicht dazu. Aber Kino ist ja doch immer eine Behauptung. Also jemand ist das oder soll das und das sein. Und Angela Schanel macht diese Behauptung doch transparent, also meiner Meinung nach. Also sie gibt ihren Figuren durch diese Sprache eine große Würde. Sie gibt ihnen selbst in Alltagssituationen ein Leuchten oder eine Aura. Und Knut, ich meine, wir beide, wir diskutieren doch auf Festivals immer wieder über die Filme von Angela Schanelek. Und das hat ja auch mit ihrer großen Entschiedenheit zu tun, mit der eben manche was anfangen können und andere nicht. Und für mich als Filmkritikerin ist sie einfach eine der größten Regisseurinnen überhaupt. Also ich freue mich immer schon auf die nächste Diskussion von uns über dieses Kino.
Ja. Ich freue mich darauf auch immer wieder und es ist immer ein Genuss, dir zuzuhören, egal wie man zu ihrem Film steht, zu dem neuen Film von Angela Schanelek, Berliner Schule, also wieder jetzt im Kino vertreten mit Meine Frau weint, für uns gesehen und besprochen von Katja Nikodemus von der Zeit. Ich danke dir ganz herzlich.
Gerne, Knut.
Radio 1 zur Vormittags, das Filmmagazin. Die DDR ist jetzt seit über 30 Jahren Geschichte, aber über die richtige Deutung der Vergangenheit wird ja noch immer sehr heftig gestritten. Das konnte man jetzt gerade erleben beim Filmkunstfestival in Schwerin, wo der Film Kommunist von Lutz Pehnert seine Premiere hatte und da zum Teil scharf kritisiert wurde. Es gab wirklich heftige Debatten. Der Film beschäftigt sich mit Egon Krenz, dem letzten Staatschef der DDR. Seit Donnerstag ist der Film nun im Kino zu sehen und ich habe mir überlegt, es wird mal wieder Zeit für eine Fachkritik und habe Andreas Kötzing gebeten,
verraten. Er ist nicht nur freier Filmjournalist, auch in dieser Sendung immer wieder zu hören, sondern er arbeitet als Historiker am Hannah-Arendt-Institut in Dresden. Und dort forscht er unter anderem zur filmischen Darstellung der DDR und hat auch wichtige Bücher schon veröffentlicht. Ich freue mich erstmal sehr, dass er bereit war zu sagen, ich sehe mir den Film an und rede mit dir drüber. Hallo Andreas.
Hallo Knut.
Wie nähert sich jetzt der Film der Person von Egon Krenz an? Was ist der Weg zu Egon Krenz?
Ich würde das mal als eine Art filmischen Essay beschreiben wollen. Also es ist kein journalistischer Film, auch kein wirklich historisch erklärender Film, sondern eine Kombination aus Archivmaterial, vor allem Interviews mit Krenz, Gespräche mit Zeitzeugen, Bekannten von ihm, die sich dazu äußern. Ich würde mal sagen, so weitestgehend vielleicht der Versuch, auf dieser Essay-Ebene sich ihm anzunähern, ihn zu verstehen, ihm möglichst viel Raum zu geben, damit er seine eigene Sicht auf die Geschichte erzählen kann. Ich finde, das funktioniert am Anfang des Films auch noch ganz gut, wenn es so ums Krenz Jugend geht. Sein Glaube an diese kommunistische Utopie in der DDR, dass dort ein besseres Gesellschaftssystem errichtet wird, Aufwachsen, Eintritt in die Partei. Aber je länger dieser Film dauert, desto skeptischer wurde ich, weil das dann doch ein Stück weit sehr undifferenziert ist, wenn immer nur wieder seine eigene Sicht auf die Welt und auf die Dinge und auf das Leben in der DDR so durchschimmert in diesem Film.
Also da würde ich dir unbedingt recht geben. Am Anfang ist es für mich sogar fast sowas wie ein Generationsporträt. Da steht er für viele Menschen seiner Generation, die sich eben auf diesen Sozialismus eingelassen haben, die auch ein Angebot bekommen haben von diesem Sozialismus. Eben eine Identifikationsmöglichkeit. Der Film versucht meines Erachtens überhaupt nicht, dieses Selbstbild von Egon Krenz zu hinterfragen dann im weiteren Verlauf.
Nein, wirklich nicht. Also man sieht das zum Beispiel an den Gesprächspartnern, die dort ausgewählt worden sind. Das sind Gartennachbarn, da ist ein Pfarrer dabei, da kommt jemand aus den Niederlanden, der ihm Tulpenzwiebeln bringt. Manchmal fallen so ein paar andeutungsweise Worte, zum Beispiel die Gartennachbarin erzählt, dass sie in der DDR nicht Ärztin werden durfte. Der Pfarrer erwähnt mal das Wort Staatssicherheit, aber das sind wie so Feigenblätter, die der Film sich vorhält. Denn letzten Endes sind die alle total wohlgesonnen und stehen ihm total optimistisch, freundlich gegenüber. Und wir sehen ja, Mensch, den Politiker Krenz in diesem Film eigentlich immer nur am Rande. Es geht eher um den Menschen dort am Strand, wie er sitzt in Dierhagen, wo er inzwischen wohnt, im Garten, bei Lesungen. Und so zeichnet sich so durch den Verlauf dieses Films das Bild eines aufrichtigen, ungebrochenen Kommunisten, der sich, wenn er ehrlich ist, eigentlich auch gar nicht wirklich viel vorzuwerfen hat.
Ich fand übrigens den Film dann immer auch ganz gut, wenn er Egon Krenz verlässt, also wenn er das Porträt zeichnet, der RBG-Vorsitzende des Pfarrers. Also da ist man ja bei anderen Personen, die zwar nichts beitragen dazu, Egon Krenz zu verstehen, aber diese Porträts sind dann irgendwie ganz wohltuend im Vergleich zu diesem immer gleichen Resonieren von Egon Krenz. Dass der nun sein Leben im hohen Alter nicht mehr kritisch hinterfragt, ist vielleicht wenig überraschend, Andreas. Aber ich frage mich, dieser Stil, den Lutz Pehnert gewählt hat, also als Essay das Ganze zu erzählen, hätte er die Möglichkeit gehabt, dann zum Beispiel sich selbst mit einzubringen, die eigene Biografie vielleicht sogar in Beziehung zu setzen zu ihm, dann wäre das möglicherweise ein interessanterer Film geworden.
Ja, zumindest auf der Bildebene hätte ich das schon erwartet. Und das ist das eigentlich Fatale, dass das in diesem Film wirklich gar nicht gelingt. Bei früheren Arbeiten von Lutz Pehnert, zum Beispiel den wirklich großartigen Film über Bettina Wegner, hat das ganz anders funktioniert als hier. Er verwendet Propagandaaufnahmen von der FDJ und von SED-Veranstaltungen, zum Teil mit Krenz, ohne Krenz. Die laufen dann in Zeitlupe ab. Da liegt irgendeine sphärische Musik drunter und man weiß eigentlich nicht, was sollen diese Aufnahmen illustrieren. Also ich habe dann spätestens mit dem Kopf geschüttelt, als dort Überblendungen zu den DEFA-Indianer-Filmen zu sehen sind und auf einmal Gojko Mitic am Marterpfahl steht. Ist das Ironie? Dann erschließt sie sich für mich nicht, weil ich habe am Ende das Gefühl, hier wird jetzt also Egon Krenz zum letzten aufrichtigen Mohikaner erklärt und auch andere bildliche Ideen in diesem Film, wenn dann zum sechsten Mal irgendein Mitgliedsausweis von Egon Krenz zu sehen ist, das führt alles nicht weiter. Und was dem Film einfach fehlt, um auch mit dem Publikum etwas zu machen, das sind so Reibeflächen, das sind Widersprüche, so Störmomente, wo man einfach mal ins Nachdenken gerät und sagt, so jetzt wird wirklich mal dieses Selbstbild ein bisschen geschüttelt und gerüttelt, um auch die wohlgesonnenen Zuschauer von Krenz, die es ja bei diesem Film auf jeden Fall geben wird, einfach auch ein bisschen mal im Kinosessel zu irritieren. Das hat mir wirklich total gefehlt in diesem Film.
Aber damit sind wir wieder bei der Form, denn dadurch, dass jetzt im Prinzip ja kein wirklicher Dialog entsteht, also alle Aussagen, die Krenz offenbar in Jahren dann getätigt hat im Gespräch mit Lutz Pehnert, werden ja nicht von ihm selbst verkündet, sondern da gibt es dann immer eine Frauenstimme, die sehr sanft das alles erzählt und dadurch auch glättet. Also es ist ein ganz merkwürdiger Effekt und dadurch fehlt genau das, was du sagst, Möglichkeit zur Auseinandersetzung. Auseinandersetzung, zur Reibung, zur Provokation. Das fällt alles unter den Tisch. Jetzt ist der Film, ich habe das ja schon gesagt, bereits heftig kritisiert worden. In Schwerin gab es die Auseinandersetzung. Aber auch von politischer Seite wird dann eben gefragt, ist das überhaupt richtig, dass die Filmförderung so etwas dann eben auch fordert? Wie siehst du das? Also es ist ja fast eine Forderung danach, solche Filme in Zukunft nicht mehr zu finanzieren. Ist übrigens eine ABB-Produktion, das wollen wir nicht vergessen und auch deutlich sagen.
Erstmal hat mich die Kritik, die dort von einer bestimmten Seite geübt worden ist, gar nicht überrascht, als ich den Film gesehen habe. Das leuchtet mir schon alles ein. Aber auf der anderen Seite finde ich das dann auch ein Stück weit überzogen, wenn dann von politischer Seite dort eine Einflussnahme durch die Filmförderung gefordert wird. Das seien jetzt Filme, die sollten nicht mehr gefördert werden. Da würde ich auf jeden Fall eine klare rote Linie ziehen, weil wir sind ja eben nun mal nicht mehr in der DDR, wo irgendein Staat, irgendeine Partei das nach Gutdünken entscheiden kann. Die Freiheit der Kunst, die gilt auch für missglückte Filme. Und insofern bin ich da total dagegen, gegen irgendeinen Boykott oder gegen irgendein Verbot oder das Eingreifen von politischer Seite, dass man sagt, solche Filme dürfen jetzt nicht mehr gedreht werden. Das ist Unsinn in meinen Augen. Aber es muss eben auch möglich und nötig sein, dass man dann auch scharfe Kritik an einem Film übt, der ein so undifferenziertes Bild von Egon Krenz verbreitet, dass man sich am Ende eigentlich fragt, geht es hier nur darum, einen roten Teppich auszurollen oder was war eigentlich der Sinn hinter diesem filmischen Porträt?
Sagt Andreas Kötzing, unser Fachkritiker heute zum Film Kommunist von Lutz Pehnert, und ich würde dir auch wirklich zustimmen. Ich denke, es ist wirklich dieser verfehlte essayistische Ansatz, den er hier gewählt hat. Er ist eigentlich den Weg gegangen des geringsten Widerstandes. So könnte man es vielleicht auch umschreiben, was das Prinzip dieses Films ist. Kommunist, jetzt im Kino zu sehen. Ich danke dir sehr, Andreas.
Sehr gerne.
Jetzt also haben wir die Möglichkeit zu reden über eine außergewöhnliche Frau, die also jeden verzaubert, glaube ich. Wenn man den Film sieht, dann will man sie kennenlernen und man ist beeindruckt von dieser Frau, von ihrem Witz, von ihrem Lebensmut auch nach all dem, was sie durchgemacht hat. Der Film heißt Assa und das ist eben die Frau, um die es da geht. Sie ist Fahrlehrerin in Saudi-Arabien und das wird diesem Film mitreißend erzählt. Offenbar auch eine sehr lange Beobachtung, eine große Nähe ist entstanden zu Assa in Saudi-Arabien. Ich freue mich sehr, dass die Regisseurin da ist, die Assa für sich entdeckt hat und uns jetzt so nahe bringt, nämlich Stefanie Brockhaus. Erfahrene Dokumentarfilmregisseurin. Schön, dass du da bist. Hallo.
Danke, hallo.
Lass uns vielleicht erstmal so eine Jobbeschreibung abliefern. Also Fahrlehrerin würde man sagen, ja klar, ist ein Job. Man bringt eben Frauen und Männern das Fahren bei. Hier unter diesen besonderen Bedingungen in Saudi-Arabien ist das schon auch eine kleine Sensation, denn Frauen dürfen ja so lange noch nicht Auto fahren. Ich glaube seit 2018 und seitdem übt sie den Beruf auch aus. Wie war das?
Ja, sie hat sofort begonnen mit ihrer Arbeit als Fahrlehrerin, als das Gesetz durchging. Und dann fing sie an bei der offiziellen saudischen Fahrschule für Frauen anzuarbeiten, bis sie sich dann selbstständig gemacht hat. Und seitdem unterrichtet sie Frauen das Autofahren.
Also wie gesagt, eigentlich ein ganz normaler Job, auch Frauen natürlich zu unterrichten, aber in Saudi-Arabien ist das eine besondere Schwierigkeit. Und woher hat sie denn den Mut genommen, so zu sagen, also okay, jetzt ist es möglich, endlich können Frauen Auto fahren, das war ja auch schon eine Sensation, aber dann zu sagen, ich unterrichte die? Woher kommt das bei ihr, diese Lust daran auch?
Ja, sie liebt das Autofahren schon immer. Das ist ihre Passion und sie hat auch sehr früh schon Autofahren gelernt von ihrem Vater. Der hat ihr schon bereits mit 12 Jahren das Autofahren beigebracht. Da haben die das Land durchquert und dann durfte sie ans Steuer. Das ist so ein Vehikel zur Freiheit für sie.
Also wir sehen ja auch, wie sie Auto fährt. Also da muss man schon sagen, die flucht wie so ein Droschenkutscher, wie man in Berlin sagt. Also wenn sie dann geschnitten wird, ist das übrigens dann auch mehr? Meinst du, weil deine Frau im Steuer sitzt, sind die männlichen Verkehrsteilnehmer besonders rücksichtslos?
Was ja, das war anfangs auf jeden Fall so. Die Frauen hatten auch Angst vor der Reaktion der Männer, als sie langsam anfuhren. Und es hat sehr lange Zeit gebraucht, bis die Frauen überhaupt richtig am Verkehr teilgenommen haben. Das waren anfangs nur sehr wenige Frauen, die im Auto fuhren. Und dann jetzt inzwischen nach fast 10 Jahren ist es angestiegen. Und ich glaube, die Männer haben sich auch daran gewöhnt inzwischen.
Aber ihre Wut ist nicht schlecht. Also diese Szenen sind im Film besonders beeindruckend. Das ist aber auch ihr Temperament, glaube ich.
Ah ja, ja, Asa fährt unglaublich. Ich meine, die rast darum und die kennt nichts, hat keine Angst und setzt sich durch. Sie sagt auch, das muss man machen.
Wie hast du sie dann kennengelernt? Das ist natürlich die große Frage. Wie kommt man an so eine Frau ran, noch dazu eben in Saudi-Arabien?
Ja, ich habe ja sehr viel gesucht nach Frauen, mit denen ich diesen Film drehen könnte und habe hunderte Frauen kennengelernt, getroffen, mich mit denen lange unterhalten, Beziehungen geführt. Und also habe ich dann auch in diesem Prozess kennengelernt, weil ich auf der Suche nach einer Fahrlehrerin war. Und wir haben natürlich sofort geklickt, irgendwie menschlich.
Und sie spricht ja Englisch auch gut, ne? Also man kann mit ihr gut Englisch reden. Aber du hast sozusagen gezielt schon gesucht nach einer Fahrlehrerin. Du wolltest so eine Geschichte erzählen, weil du in der Zeitung irgendwie gelesen hast oder gehört, dass eben Frauen dürfen jetzt Auto
gefahren und wie war das?
Ich war ja schon vorher in Saudi-Arabien durch meinen ersten Film dort, den wir gedreht haben, The Poetess in 2011. Mhm. Und da kannte ich das Land relativ gut bereits, weil das auch ein 5-Jahres-Projekt war. Und dann wusste ich, dass jetzt diese Fahrerlaubnis kommen wird. Und dann war das natürlich eine große Herausforderung, darüber einen Film zu machen und zu sagen, ja, das zeigt jetzt wirklich Entwicklung einer Gesellschaft in Echtzeit.
Und wie war das? Konntest du da einfach so mit ihr drehen oder gab es auch Schwierigkeiten? Erstmal Vorbehalte auch bei ihr selber vielleicht, weil sie erzählt, da kommen wir noch drauf, sehr viel von sich selbst auch.
Ja, das ist auf jeden Fall neu, Dokumentarfilme zu drehen und es gab immer wieder Schwierigkeiten, ja. Also ehrlich gesagt, es ist sehr, sehr schwer, dort einen Film zu drehen.
Ja, warum?
Ja, weil die Leute nicht gefilmt werden wollen, vor allem Frauen. Die meisten haben auch abgesagt. Ich habe sehr, sehr viele Protagonistinnen verloren auf dem Weg. Azas Freundinnen wollten nicht vor die Kamera kommen. Ich hätte gerne mit Azas Mutter und ihrer Großmutter gefilmt, um andere Generationen auch mit einzubringen und zu zeigen, wie sich die Frauen, deren Rolle entwickelt und verändert. Und das war alles nicht möglich. Also Azar war wirklich die Einzige, die gesagt hat, ja, wir machen das.
Das ist ein Glücksfall, finde ich natürlich, für diesen Film. Du hast selbst Kamera gemacht und die sehr bekannte Anna Misselwitz eben auch. Also das war vielleicht auch nicht unwichtig, auch für sie, dass eben da zwei Frauen auch drehen.
Ja, das war die Bedingung. Wir hätten niemals einen Mann dabei haben können. Ah, ja. Das wäre gar nicht möglich gewesen. Wir waren auch nur unter Frauen. Als Frau lernt man auch nicht unbedingt saudische Männer kennen. Die sind da sehr reserviert.
Aber wir lernen sie sehr gut kennen. Azar, der Film hat ja auch noch so eine interessante Unterzeile, nicht? Dem Patriarchat davonfahren. Nicht? Azar, und so heißt der Film, dem Patriarchat davonfahren von Stefanie Brockhaus, ist jetzt im Kino zu sehen. Und ich muss das übrigens an der Stelle auch nochmal sagen, weil Leute oft sagen, ach, ein Dokumentarfilm, da warte ich mal, bis der im Fernsehen läuft oder irgendwo in der Mediathek steht. Weil ich finde, es ist schon ein Kinodokumentarfilm. Das sage ich immer wieder gern in solchen Fällen. Du hast schöne, große, interessante Bilder gefunden, eben zusammen mit Anne Misselwitz. Du präsentierst zum Beispiel auch das Leben in der Wüste. Ganz tolle Bilder, die erinnern an Lawrence of Arabia. Ja, warum haben wir die Wüste, warum ist sie so stark in diesem Film vertreten? Hat ja auch einen biografischen Grund.
Ja, also erstmal finde ich, Saudi-Arabien ist ein sehr, sehr großes Land mit sehr vielen unterschiedlichen Landschaften. Wunderschön, spannende Bilder kann man dort drehen und finden. Und dann ist für mich auch die Kultur und die Entstehung dieses Land eben wichtig gewesen, in die Erzählung mit einzubringen. Mhm. Weil das ist ein junges Land, das gibt es erst seit 100 Jahren, sagen wir mal. Das ist ein Beduinenstaat gewesen vorher, Nomaden, die Leute sind rumgereist und lebten in der Wüste. Und dann sind diese großen Städte entstanden, die sehr modern sind und das Leben aber in der Wüste ist sehr ursprünglich und sehr einfach. Und ich wollte immer auch Azar rausbringen aus dieser Stadt. Dazu ist es auch ihre Leidenschaft zu reisen und das Land zu entdecken. Ja, und da so einen Teil der Kultur zu zeigen und gleichzeitig aber auch den Film aufzumachen, um auf so eine emotionale Ebene zu kommen, damit sie den Raum hat zu erzählen und damit sie sich öffnen kann. Und wir haben dann die Wüste so als die Vergangenheitsebene auch gewählt.
Also es hat was sehr Meditatives, auch für sie selbst übrigens. Sie kommt ja auch da zur Ruhe, nicht? Und öffnet sich, wie du sagst, und meditiert fast doch über ihr Leben, was ja erschreckend ist. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Das klingt jetzt erstmal wie so eine Erfolgsstory. Sie startet da jetzt also als Fahrlehrerin, denn sie kommt aus einer extrem konservativen Familie, um es so zu sagen. Sie ist auch unterdrückt worden, Zwangsehe, wo der Mann ja auch gewalttätig war. Sie hat sich erst spät von ihm trennen können.
Ja, also sie wurde mit 16 von ihren Eltern verheiratet und hat dann 4 Kinder bekommen und musste die Schule abbrechen, konnte ihre Ausbildung nicht weiterführen, was ja auch dazu führt, dass sie heute immer noch struggelt und große Probleme hat, Geld zu verdienen. Und ihr großer Traum, selber eine Fahrschule aufzubauen, ist dadurch auch immer limitiert, weil sie keine Zeugnisse hat, weil sie keine Diplome vorweisen kann und viele Absagen bekommt, wenn sie Jobs sucht. Also ja, und dann war diese Ehe eben unter sehr viel Leid, mit sehr viel Problemen belastet. Sie war zu jung, sagt sie. Sie hat zu früh Kinder bekommen und sie wusste gar nicht, was sie mit diesen Kindern wirklich, wie sie mit denen umgeht.
Wobei man eben merkt im Film auch ihr Verhältnis zu den Kindern, die jetzt erwachsen sind, das ist ein sehr gutes Verhältnis. Also sie gönnt den Kindern und sie hofft ja für die Kinder, dass sie auch eine bessere Zukunft haben werden. Also das wird ja auch miterzählt im Film, das Verhältnis zu den Kindern.
Ja, sie wünscht so allem und es steht sehr dahinter, dass ihre Töchter eine gute Ausbildung haben und dass sie lernen können und dass sie erst sich verheiraten, eventuell, wenn sie das alles abgeschlossen haben und wenn sie ihr Leben irgendwie für sich gelebt haben. Und also Bildung ist ihr sehr, sehr wichtig. Ja. Und sie möchte vor allem, dass sie ein besseres Leben haben und Beziehungen leben, die ausgeglichen und liebevoll sind.
Also das hat natürlich auch mit ihrer eigenen schrecklichen Erfahrung zu tun. Es ist so erstaunlich, finde ich, Stefanie, wenn man das alles hört im Film, es wird ja sehr freimütig und offen erzählt, also auch die Gewalt, es geht hier viel um häusliche Gewalt, auch schon von den Eltern übrigens ausgehend, vom Vater, dass sie diese Stärke entwickelt hat, dieses Selbstbewusstsein, diesen Humor, immer wieder sagen, ich finde, sie hat so eine mitreißende Art. Also woher kommt das? Was ist die Quelle für diese ja ungeheuerliche Kraft geradezu und den Mut?
Ja, ich glaube, das ist ihr Charakter, das ist ihre, auch das ist eine Überlebensstruktur, um immer wieder weitermachen zu können, um sich nicht unterkriegen zu lassen. Dieser große Drang nach Freiheit und Selbstverwirklichung, den sie lebt. Und ich glaube auch, das ist einfach, sie ist sehr authentisch und sie kann sich nicht an hierarchische Strukturen anpassen. Deswegen fliegt sie auch immer wieder raus aus Jobs, die sie bekommt, wo es Strukturen gibt, die sie nicht gutheißt, wo es Ungerechtigkeit gibt und dann geht sie.
Also man muss auch sagen, so richtig gut läuft das bei ihr auch nicht. Also sie hat so 2 bis 3 Schülerinnen am Tag und sie sagt, oh, das reicht eigentlich nicht. Also sie müsste viel mehr unterrichten, um davon dann noch richtig leben zu können. Jetzt erzählt der Film, du hast es ja auch schon gesagt, der auch viel über Saudi-Arabien heute und das ist hochinteressant, weil so viel wissen wir, glaube ich, alle da nicht und die meisten nicht. Wie beurteilst du denn selbst diese Lage? Es sind ja so interessante Hoffnungszeichen, dass da Frauen eben jetzt Auto fahren können. Es gibt noch andere, aber wie kann man diese ambivalente Lage beschreiben von Frauen heute dort?
Also das hat sich ja wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat eine große junge Gesellschaft. Diese jungen Leute und vor allem die Frauen sind extrem motiviert, talentiert, enthusiastisch, haben Lust, was zu machen und da entsteht sehr viel. Und die haben inzwischen auch viel mehr Freiheiten und gerade wenn man aus bestimmten Familien kommt, dann hat man eigentlich gute Möglichkeiten, auch sein Leben zu verwirklichen. Und diese jungen Frauen, die besetzen die guten Positionen und leben ihre Karriere und es gibt ja heute auch keine Segregation mehr, also Trennung von Geschlechtern im öffentlichen Leben, können sich Männer und Frauen frei begegnen. Mhm. Das hat sehr viel verändert. Eigentlich ist durch dieses Autofahren so eine große Öffnung entstanden und das wussten auch alle.
Also darum ist der Titel eben auch so symbolisch, nicht? Dem Patriarchat davon fahren. Letzte Frage noch. Sie wäre gern gekommen zur Premiere auch nach Deutschland. Das hat dann irgendwie nicht geklappt. Aber wie sieht sie denn den Film jetzt selbst? Also es ist ja doch auch ein sehr intimes Zeugnis ihres Lebens. Und das bewundere ich, das finde ich beeindruckend. Aber es ist auch vielleicht nicht so leicht zu wissen. Jetzt sehen viele Menschen auf der großen Leinwand ihr Leben.
Auf jeden Fall. Also das war für Asa auch immer wieder schwierig zu sehen, dass sie sich so preisgibt. Vor allem ist es schwierig für ihre Familie, die das eigentlich nicht wirklich akzeptieren können, so frei zu reden, dass sie sich die Freiheit genommen hat, dieses Projekt zu machen, die Beziehungen, die sie dadurch hatte mit uns. Und sie mag den Film, sie war sehr erstaunt über ihr Porträt. Sie sagte, ich wusste gar nicht, dass ich so stark sein kann. Wie habt ihr das hinbekommen, mich so zu präsentieren? Und sie sagte, ich bin sehr stolz auf diesen Film. Und gleichzeitig muss sie die ganze Energie ihrer Familie auffangen, die sehr ambivalent sind und dem Projekt ambivalent gegenüberstehen.
Ist der Film da zu sehen? Gibt es irgendwie Hoffnung für die Menschen
in Saudi-Arabien? In Saudi-Arabien bisher noch nicht. Ich hoffe, dass er irgendwann mal, dass alle bereit sind, diesen Film in Saudi-Arabien auch zu akzeptieren und sich darüber zu freuen als Zeitdokument, weil so sehe ich es auch. Ja. Asa ist eine mutige Frau, die sich bereit erklärt hat, in ihr Leben reinsehen zu lassen, um dieses Zeitdokument möglich zu machen.
Aber wir können Asa eben sehen, und zwar jetzt im Kino. Wir alle sollten ihn sehen, weil es eben erstmal das Porträt, wie du sagst, eben einer hinreisenden Frau ist, aber eben auch eine Innenansicht eines Landes, das jetzt gerade im Umbruch sich befindet. Asa, dem Patriarchat davonfahren von Stefanie Brockhaus. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
Vielen Dank dir.
Gerade letzte Woche, vielleicht erinnern Sie sich, haben wir hier in 12 Uhr mittags mit der Regisseurin Valentin Kadik gesprochen über ihr zauberhaftes Debüt Ein Sommer in Paris. Und der Film ist ja noch in den Kinos zu sehen und ist wirklich sehr sehenswert. Seit diesem Donnerstag nun wiederum haben wir die Tragikomödie Sounds of Paris in den Kinos. Also man darf das nicht verwechseln, zumal ja beide Filme, und damit erstmal hallo, liebe Anke.
Hallo Knutti.
Beide Filme während der Olympischen Spiele 2024 in Paris spielen. Und beide Filme haben eigenwillige Heldinnen, die sich nicht unbedingt, sage ich mal vorsichtig, als Identifikationsfiguren anbiedern. Anke, lass uns mal die Heldin von Sounds of Paris beschreiben. Wir lernen sie ja in einer Stresssituation kennen.
Ja, Knutti, ich fange mal bei dem Namen an. Also, weil es ist ein kinogeschichtsträchtiger Name, weil sie heißt Elisabeth Vogler, wie die Hauptdarstellerin in Ingmar Bergmanns Klassiker Persona. Die wird ja von Liv Ullmann gespielt und sie spricht dann ja nicht mehr. Sie verweigert sich dem Wort. Und hier ist es so, dass die Elisabeth Vogler seit einem Unfall eben schwerhörig ist, ein Hörgerät tragen muss und deshalb natürlich auch schon ein bisschen isoliert ist. Und wir lernen sie auch kennen. Der Freund hat gerade mit ihr Schluss gemacht. Und dann eben, es ist ein Tag vor Olympia und sie arbeitet so für eine Ferienwohnungsvermittlung und muss von Kunden zu Kunden rennen. Und sie muss immer freundlich sein, weil davon hängt ihr Visum ab. Und das ist ganz interessant, weil sie spricht amerikanisch mit französischem Akzent, weil sie ist US-Bürgerin, aber überall auf der Welt groß geworden. Daher kommt das. Also wir lernen eine Frau kennen, die eigentlich nirgendwo zu Hause ist, durch die Schwerhörigkeit noch weniger in der Welt zu Hause ist und die sich vielleicht ein neues Zuhause suchen möchte in Paris.
Und gespielt wird diese Elisabeth Vogler von der Schauspielerin Agathe Russell. Anke, die kennen wir ja als androgyne, genderfluide Heldin aus dem Buddy-Horrorfilm Titan. Da gab es mal die Goldene Palme für in Cannes, nicht zu vergessen. Sie ist ja eine sehr physische Schauspielerin. Wie agiert sie hier in diesem Film?
Ja, sie hat wieder so den Panzer um sich gebaut, trägt auch immer schwarz, also schwarze Bermuda, schwarze schwere Schuhe mit Socken. Und sie hat viele Tätowierungen und das ist so wie eine Kriegsbemalung. Und überhaupt finde ich, hat sie was von einer Kriegerin, wie sie da rumrennt. Und sie lernt dann, einer ihrer Kunden ist Amerikaner, relativ jung, rosa gefärbte Haare. Und der lockt sie irgendwie so ein bisschen aus der Reserve. Der hängt sich einfach an ihre Fersen und will mit ihr eine gute Zeit haben. Sie schafft das aber gar nicht. Und der hypnotisiert sie dann auch auf einmal. Und dann ist sie total verwundert. Und natürlich spielt der Film diese Reize, diese Gegensätze gegeneinander aus. Sie, die eher introvertierte und er, der immer freundliche. Und das macht der Film aber eigentlich ganz charmant. Also es ist durchschauend, aber trotzdem guckt man den beiden gerne zu.
Anke, dann lass uns zum Schluss über die Klangwelt sprechen dieses Films, denn er heißt ja Sounds of Paris. Deshalb können wir mal etwas intensiver reden über das Soundkonzept. Wie geht denn der Regisseur Laurent Slamma, um ihn auch mal zu erwähnen, mit dem verminderten Hörvermögen seiner Heldin um?
Ja, sie muss immer wieder eben das Hörgerät tragen und wenn sie das trägt, ist alles so ein bisschen übersteuert, laut, extrem. Also das ist anstrengend und sie ist ja sowieso gestresst und dann verursacht diese Lautstärke noch mehr Stress und sie nutzt auch viele Gelegenheiten, um das eben auszuziehen. Und dann wird es alles so ein bisschen dumpfer. Sie wirkt dann isolierter, aber komischerweise auch mehr bei sich, also mehr in sich gekehrt, aber es zieht auch immer Ruhe ein. Und das finde ich ganz schön, wie der Film das macht. Aber es gibt so eine visuelle Ebene, die mich ein bisschen genervt hat. Also so Paris, kurz vor Olympia, ein paar Stunden davor, bleibt mir ein bisschen zu sehr Kulisse, hätte vielleicht mehr noch mit reingekonnt. Und sie geht immer sich die Seerosen von Monet anschauen. Und diese Parallele, dass er die ja gemalt hat, als er fast blind war, aus der Erinnerung heraus und sie als Schwerhörige, das finde ich dann doch ein bisschen dick aufgetragen. Da wäre ich lieber mehr noch auf den Straßen in Paris geblieben als im Museum, auch wenn ich die Seerosen selbst mir immer wieder gerne anschaue.
Anke, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben also gerade zwei Paris-Filme und beide spielen eben während der Olympischen Spiele in Paris. Ein Sommer in Paris und Sounds of Paris. Ich danke dir ganz herzlich. Tschüss.
Tschüss, Knut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.